NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages, unter anderem mit folgenden Themen. Corona-Lockdown im Berchtesgadener Land. Gericht kippt Beherbergungsverbot in Mecklenburg-Vorpommern. Der Bundeswirtschaftsminister will Läden in der Corona-Krise helfen, dazu auch unser Kommentar. Kompromiss zur Rassismusstudie in der Polizei. Russland ist bereit zu Zugeständnissen bei der atomaren Abrüstung. Die USA leiten ein Kartellverfahren gegen Google ein. Und wir schauen voraus auf den Champions League-Abend. Am Mikrofon begrüßt Sie Ulrike Bosse. 6-8-6-8. 6.868 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Robert-Koch-Institut heute für Deutschland. Kein neuer Höchststand, aber ein besorgniserregend hoher Stand an Infektionen. In der Politik wird darüber diskutiert, wer in dieser Situation das Heft des Handelns in der Hand haben sollte. Nicht wenige Abgeordnete des Bundestages fordern mittlerweile, dass die Parlamente stärker eingebunden werden müssten, wenn zur Pandemiebekämpfung die Freiheitsrechte der Bürger eingeschränkt wurden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dagegen fordert, dass seine Sonderbefugnisse zur Pandemiebekämpfung über den 31. März 2021 hinaus verlängert und dass sie erweitert werden müssten. Und er verteidigte diese Position im ZDF-Morgenmagazin.
Es geht um die größten Freiheitseinschränkungen in der Geschichte der Bundesrepublik. Es geht um Zumutungen für den Einzelnen und für die Gesellschaft, um soziale und wirtschaftliche Fragen. Und natürlich muss das auch und wird es ja auch im Parlament diskutiert werden, meinetwegen auch gerne noch häufiger. Das ist ja nicht irgendwie Willkür oder Zufall, dass es entsprechende Möglichkeiten für den Bund, für den Bundesminister gibt oder für die Länder, sondern das sind gesetzliche Grundlagen, vom Bundestag beschlossene Grundlagen.
Sagt Bundesgesundheitsminister Spahn zu seinen Sonderrechten in der Pandemiebekämpfung. Die konkreten Entscheidungen über Corona-Maßnahmen werden allerdings in den Ländern getroffen und die können sehr unterschiedlich ausfallen. Im niedersächsischen Delmenhorst etwa, wo der sogenannte 7-Tage-Indizienswert zur Ansteckung über 200 liegt. Dort wurden zwar die Maßnahmen verschärft, etwa durch eine Sperrstunde ab 23 Uhr und durch die Beschränkung privater Treffen auf maximal 10 Personen aus 2 Haushalten, aber von einem Lockdown kann keine Rede sein. Ganz anders ist das im Berchtesgadener Land, gegenwärtig der Region in Deutschland mit der höchsten Ansteckungsquote. Dort wurden für die nächsten 2 Wochen strikte Ausgangsbeschränkungen verhängt. Tanja Grunde berichtet.
Beinahe gespenstische Stille in der Fußgängerzone in Bad Reichenhall am Nachmittag. Seit 14 Uhr sind Cafés und Restaurants geschlossen.
Ja, es ist eine leicht bedrückende Stimmung und vor allem, also ich möchte nicht in der Haut derer stecken, die jetzt da gerade alle aufräumen.
Der Einzelhandel ist von der allgemeinen Verfügung aber ausgeschlossen. Das heißt, ein Buchladen oder ein Kleidungsgeschäft darf, anders als beim Lockdown im Frühling, geöffnet haben. Auch Gottesdienste dürfen stattfinden. Für den CSU-Landrat Bernhard Kern sind die drastischen Maßnahmen im Berchtesgadener Land nötig. Warum die Zahlen so hoch sind, darauf hat der Landrat keine Antwort. Es sei ein diffuses Geschehen.
Es ist jetzt angesagt und dass wir uns an die Regularien aus der Allgemeinverfügung halten und dass man Feierlichkeiten auch in Zukunft unterlassen muss, auch für die Zeit danach. Dann werden wir auch in den nächsten 14 Tagen eine Inzidenz, sage ich jetzt einmal, unter 100 auf alle Fälle erreichen können.
Die Bewohner des Landkreises Berchtesgadener Land dürfen nur mit triftigem Grund nach draußen, beispielsweise für den Weg zur Arbeit, für Einkäufe oder die Versorgung von Tieren. Auch Sport und Bewegung im Freien sind erlaubt, aber nur allein mit Angehörigen des eigenen Haushalts oder einer Person aus dem anderen Haushalt.
Man hat zwar schon Verständnis natürlich, dass es nicht so weitergehen kann, wenn so hohe Zahlen da sind. Aber dass man nicht mehr zum Wirt gehen kann oder dass ich mich auf Nacht mal treffen kann mit ein paar Freunden, also das verstehe ich jetzt nicht ganz, aber es hilft halt nichts.
Weil wir sind halt jetzt Vorreiter hier im Berchtesgadener Land und hoffen, dass die Zahlen sinken und man dadurch vielleicht auch ein Beispiel sein kann für andere Landkreise, wo das vermutlich auch noch kommt.
Auch Schulen, Kindergärten, Sportvereine, die Thermen dicht. Das öffentliche Leben kommt hier an der österreichischen Grenze zum Erliegen. Kurz vor dem faktischen Lockdown sind noch ein paar Menschen unterwegs. Für die 5-Klässlerin Lilly und ihren Vater heißt es ab morgen wieder Homeschooling.
Das ist ganz schlimm. Mein Kind ist 10 Jahre alt. die haben das Verständnis nicht dafür. Und es wurde das ganze halbe Jahr total verpennt, die Kinder darauf vorzubereiten.
Also ich finde es halt schon ein bisschen blöd, weil in der Schule ist es halt besser, da wird erklärt, was man machen muss. Und wenn man das zu Hause machen muss, bekommt man einen Computer und manchmal weiß man gar nicht, was man machen muss.
Auch die Urlaubsgäste müssen Knall auf Fall abreißen, innerhalb weniger Stunden Koffer packen, auschecken. Das gleicht einem Rausschmiss, sagen die einen. Und doch haben die meisten Verständnis und auch Mitgefühl für die Hoteliers. Für Inge Wenig aus dem Alpenhotel Fischer in Berchtesgaden ist es schwer, wieder zuzusperren, zum zweiten Mal in diesem Corona-Jahr.
Unsere Mitarbeiter gehen von heute auf morgen in Kurzarbeit zu 100%. Das war nach dem harten Frühling, wo sie schon 2,5 Monate in Kurzarbeit waren, ist es für mich nicht einfach, jetzt die Mitarbeiter wieder in Kurzarbeit zu schicken.
Rund 2500 Urlaubsgäste betrifft der Teil-Lockdown, schätzt die Berchtesgadener Landtourismus GmbH. Eine Corona-Testpflicht besteht aber für die Ausreisenden momentan nicht. Die bayerische Staatsregierung setzt auf Eigenverantwortung. Staatskanzleichef Florian Herrmann.
Es ist natürlich die Verantwortung von jedem Einzelnen, sich genau zu überlegen, wo er überall war, wie hoch seine mögliche Exposition war und dann natürlich auch sich durchaus sicherheitshalber selber testen zu lassen.
In den Hotels dürfen jetzt nur noch Geschäftsreisende übernachten. Die strikten Ausgangsbeschränkungen gelten für 14 Tage bis einschließlich 2. November 24 Uhr. Die Schulen sollen dann nach den bayerischen Herbstferien, also am 9. November, wieder zum Präsenzunterricht zurückkehren.
Tanja Grunde aus dem Berchtesgadener Land. Nicht immer haben im Übrigen die in den Ländern verhängten Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung Bestand. Heute wurde das Beherbergungsverbot, das schon in Niedersachsen zum Beispiel keinen Bestand hatte, auch in Mecklenburg-Vorpommern durch das Oberverwaltungsgericht in Greifswald gekippt. Petra Künzer berichtet.
In dem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts heißt es ganz einfach, es sei nicht nachvollziehbar, warum beispielsweise Schüler, Studierende oder auch Berufspendler, die aus einem Corona-Risikogebiet kommen, anders behandelt werden als Urlaubsgäste. Das bedeutet, dass auch Feriengäste aus Risikogebieten vorerst gar keinen Corona-Test mehr vorlegen müssen, wenn sie in Hotels im Land einchecken. Es ist offen, ob die Landesregierung nun nachbessert und gerichtsfeste Gründe dafür liefern kann, um von Gästen anders als von Pendlern einen negativen Test zu verlangen. Geklagt hatten zwei Hoteliers, weil sie die strengen Regeln in Mecklenburg-Vorpommern als Wettbewerbsnachteil sahen und sich dadurch in ihrer Existenz bedroht fühlten.
Ein Mittel im Kampf gegen die Pandemie soll die Corona-Warn-App sein. Sie bekam viel Lob, weil sie im Unterschied zu Corona-Apps in anderen Ländern den Datenschutz sehr ernst nimmt. Nun aber fordern Politiker mehrerer Parteien eine Aufrüstung der App, weil bisher nur 60% der positiv Getesteten diesen Befund an die App melden und sie damit nicht so zuverlässig warnen kann, wie erwünscht. Alex Krämer berichtet.
Wer heute früh seine Corona-App öffnete, bekam gleich den Hinweis auf neue Funktionen. Die deutsche Warn-App vernetzt sich jetzt mit denen anderer Länder. Bis zum Jahresende sollen 16 EU-Staaten dabei sein. Die App kann einen also künftig auch dann warnen, wenn man in der österreichischen Bergbahn länger dicht neben einem Italiener stand, der später positiv auf Corona getestet wurde. Außerdem, das ist aber nur mit entsprechendem Testergebnis sichtbar, gibt es für positiv Getestete jetzt die Möglichkeit einzutragen, wann sie welche Symptome hatten. Das soll präzisere Warnungen ermöglichen, denn die Ansteckungsgefahr ändert sich im Krankheitsverlauf. Gut 4 Monate gibt es die deutsche App mittlerweile. Mehr als 19 Millionen Mal wurde sie runtergeladen. Geschätzt 16 Millionen Menschen in Deutschland nutzen sie. Eine gute Sache, sagte der Gesundheitsminister zur 100-Tage-Bilanz Ende September.
Sie ist ein wichtiges Werkzeug, aber eben ein Werkzeug unter vielen in dieser Pandemie.
Ein Werkzeug unter vielen. Jens Spahn dämpft Erwartungen, denn er kennt die Kritik. Die App bringe nicht genug. Um das einzuschätzen, ein paar Fakten zur Funktion. Die Corona-Warn-App registriert via Bluetooth-Technologie, wie lange sich Mobiltelefone wie nahe kommen. Wird jemand positiv getestet und trägt dieses Testergebnis in der App ein, dann werden Kontaktpersonen benachrichtigt und deren Infektionsrisiko berechnet, abhängig von Abstand und Dauer der Begegnung. Bei einem erhöhten Risiko leuchtet die Anzeige auf dem Handy rot. In diesem Fall empfiehlt die App, sich nach Hause zu begeben und das weitere Vorgehen mit dem Gesundheitsamt oder einem Arzt abzustimmen, etwa ob ein Test nötig ist. Neben Begegnungen mit erhöhtem Risiko weist die App auch auf Begegnungen mit niedrigem Risiko hin, sehr kurze Treffen zum Beispiel. Das Display leuchtet dann weiterhin in grün. In diesem Fall muss der Betroffene nichts weiter unternehmen. Viele Nutzer finden diese Warnungen daher eher verwirrend. Egal ob hohes oder niedriges Risiko, wann eine Begegnung stattgefunden hat, gibt die App nie an. Eine bewusste Entscheidung, Denn mit Datum und Uhrzeit wüsste man in vielen Fällen ziemlich genau, wer da infiziert neben einem herumstand. Das wäre problematisch für den Datenschutz. Es könnte dazu führen, dass die Leute die App nicht mehr runterladen und dazu, dass positiv Getestete ihr Testergebnis nicht mehr eintragen, weil sie eben nicht wollen, dass ihr Nachbar oder ihre Geschäftspartnerin erfährt, dass sie sich angesteckt haben. Ohnehin geben schon heute nur 60% der Nutzer, die über die App ein positives Testergebnis erhalten, dieses auch weiter. Sie müssen der Weitergabe aktiv zustimmen. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach schlägt vor, das umzudrehen. Wer nicht aktiv widerspricht, dessen Kontaktpersonen würden dann benachrichtigt. Andere Vorschläge zielen darauf, die App präziser und damit attraktiver zu machen. Linus Neumann vom Chaos Computer Club zum Beispiel fände es sinnvoll, dass das Programm auch vor Risikobegegnungen bei Zusammenkünften warnen würde. Denn wenn mehrere Menschen drinnen länger zusammenkommen, dann steigt das Infektionsrisiko auch dann, wenn sie Abstand halten. Aktuell warnen laut Bundesregierung täglich etwa 500 infizierte Nutzer andere über die App. Angesichts der Neuinfektionszahlen von heute zum Beispiel über 6000 ist das nicht sehr viel. Ein großer Vorzug aber bleibt: Wenn die App warnt, dann warnt sie schnell. Viel schneller, als die Gesundheitsämter das schaffen.
Besonders betroffen von den Corona-Einschränkungen sind die Bereiche Tourismus, Hotellerie und Gastronomie. Aber auch viele Läden sind in die Krise geraten, weil der Onlinehandel, der sie ohnehin unter Druck setzt, durch die Pandemie noch zusätzlich gestärkt wurde. Bei einem runden Tischladensterben mit Bundeswirtschaftsminister Altmaier ging es heute darum, was dagegen getan werden kann. Aus Berlin berichtet Thorsten Huhn.
Der Erhalt vitaler Innenstädte, Hilfe für die betroffenen Einzelhandelsunternehmen und die Bewahrung der gewachsenen Strukturen seien ihm in Zeiten der Krise ein zentrales Anliegen, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU, nach einem Treffen in Berlin mit Vertretern des Einzelhandels. Der Minister setzte sich für eine Wiederbelebung und Stärkung der Innenstädte ein.
Es gibt ein erhebliches Interesse in allen Bereichen des Einzelhandels, aber auch der kommunalen Akteure und vieler anderer dabei mitzuwirken und die Initiative zu unterstützen. Und das zeigt, dass die Not groß ist und dass wir es mit einer wirklichen Herausforderung zu tun haben.
Der Einzelhandel hat schon vor der Corona-Krise in einigen Bereichen bis zu 30% Umsatz an den Onlinehandel verloren. Der Wirtschaftsminister setzt nun auf eine Trendumkehr. Wir müssen die Innenstädte wieder attraktiver machen, sagt er.
Wir haben gesehen, dass der Einzelhandel nicht nur mit den Folgen der Digitalisierung und der Plattformökonomie zu kämpfen hat. Davor lag bereits die Herausforderung durch immer mehr Einkaufszentren aus der grünen Wiese. Es gibt Probleme im Hinblick auf schwerer werdende Logistik und Nachhaltigkeit in der Stadt. Es gibt Probleme mit Leerständen von Geschäftsräumen, mit nachlassender Attraktivität.
Man müsse die Stadt als Erlebnis- und Betätigungsraum begreifen und neue Erlebnisräume mit Kultur und Gastronomie schaffen.
Wir haben über viele spannende Fragen diskutiert, beispielsweise auch, wie man es erreichen kann, dass sich die Theke des Einzelhändlers mit seinem oft nur 100 Quadratmeter großen Ladengeschäft virtuell ins Internet verlängert kann, wie es möglich sein wird, dass Bestellungen über diese Einzelhändler abgewickelt werden.
Man wolle dem Eindruck entgegenwirken, dass der Einzelhandel seine besten Tage schon hinter sich hat, betonte Altmaier. Wenn die Händler ihre Flexibilität ausspielen und dem Kunden innerhalb kurzer Zeit das Gewünschte beschaffen, dann werde es möglich sein, die Innenstädte zu stabilisieren, meinte der Minister.
Der Wirtschaftsminister will also dem stationären Handel helfen. Ist das gerechtfertigt? Ist es sinnvoll und aussichtsreich? Dazu der Kommentar von Franka Welz.
Wenn es um die Verödung der Innenstädte geht, sind die Schuldigen schnell gefunden. Die Konkurrenz durch den Onlinehandel und die großen Shopping- und Outlet-Center sowie Verbrauchermärkte auf der grünen Wiese. Für die Kommunen übrigens jahrelang freigebig Baugenehmigungen erteilt haben, ohne die Folgen für die Innenstädte mitzudenken. Neu ist das alles also nicht, aber die Corona-Pandemie hat die Situation zusätzlich verschärft. Der Bundeswirtschaftsminister will das Ladensterben in den Innenstädten nun neben Geld auch mit kreativen Lösungen aufhalten. Und das kann man nur begrüßen. Denn hässliche Innenstädte gab es vorher schon. Unter anderem, weil Stadtplanerinnen und Stadtplaner die Zentren jahrelang vernachlässigt haben, weil sie offenbar davon ausgingen, dass die Menschen schon von selbst kommen würden. Viele Innenstädte sehen sich auch seit Jahren schon zum Verwechseln ähnlich. Überall die gleichen großen Ketten, auch weil sich inhabergeführte Familienbetriebe die hohen Ladenmieten in Innenstadtlagen oft schlicht nicht leisten können. Deshalb ist es gut, nicht nur über finanzielle Hilfen nachzudenken, die sich der Handelsverband wenig überraschend wünscht. Denn Altmaier hat recht, wenn er sagt, dass es um mehr geht als ein Programm für die Digitalisierung von Geschäften. Wenn am Ende des Prozesses in den Innenstädten tatsächlich, wie es so schön heißt, Erlebnisräume mit Kultur und Gastronomie entstehen sollen, dann muss jetzt aber auch mitgedacht werden, woher die Kultur denn eigentlich in Zukunft kommen soll. Vielen Kulturschaffenden steht das Wasser bis zum Hals. Sie sehen, dass über Jahre mühsam aufgebaute Strukturen wegbrechen. Und wer mit dem Bereich vertraut ist, weiß, dass, was erstmal weg ist, nicht so schnell wieder aufgebaut werden kann. Und darum muss es doch jetzt auch gehen, nicht nur Ladengeschäfte über die Krise zu retten, sondern auch die kulturellen Strukturen, die so viel dazu beitragen, um unsere Städte lebenswert zu machen.
Ein Kommentar von Franka Welz. Auch in den europäischen Nachbarstaaten werden die Corona-Maßnahmen Schritt für Schritt verschärft. Besonders einschneidend sind diese Maßnahmen in Irland, wo nun die höchste Corona-Warnstufe verhängt wird. In dem Land mit nur knapp 5 Millionen Einwohnern wurden zuletzt innerhalb von 24 Stunden 1036 Neuinfektionen registriert. Christoph Heinzle berichtet.
Besonders betroffen von der rasanten Verbreitung des Coronavirus sind die Regionen nahe der nordirischen Grenze. Dort, wo Micheál Magee als Bestatter arbeitet. Corona kommt immer näher hier im Ort, praktisch in jedes Haus, sagte er der BBC.
It's coming very close in the local community here, practically nearly to every house.
Dabei hat Irland das öffentliche Leben bereits eingeschränkt, ohne durchschlagenden Erfolg. Die Infektionen steigen weiterhin exponentiell. Jetzt zieht die Regierung in Dublin die Notbremse. Ab Mitternacht gilt in Irland die höchste Corona-Alarmstufe 5 mit massiven Einschnitten im öffentlichen Leben. Dabei haben wir schon die wahrscheinlich strengsten Maßnahmen in Europa, sagte Premierminister Micheál Martin in einer Fernsehansprache.
We've already introduced what is probably Europe's strictest regime. While we have slowed the spread of the virus, this has not been enough and further action is now required.
Obwohl wir die Verbreitung von Corona verlangsamt haben, ist das aber nicht genug. Wir brauchen weitere Maßnahmen, so Martin. Die Restaurants und die meisten Geschäfte müssen ab morgen schließen. Nur Läden zur Grundversorgung bleiben offen. Treffen mit anderen Haushalten in Innenräumen sind dann untersagt. Treffen draußen und Bewegung nur in einem Radius von 5 Kilometern erlaubt. Ausnahme der Weg zur Arbeit oder zur Schule. Denn die Wirtschaft soll weitgehend geöffnet bleiben. Wenn gleich zu Hause arbeiten muss, wer kann. Auch Unterricht und Kinderbetreuung sollen weitergehen.
We cannot and will not allow our children and young people's futures to be another victim of this disease. They need their education.
Wir dürfen und werden nicht zulassen, dass die Zukunft unserer Kinder und der jungen Menschen ein weiteres Opfer dieser Krankheit wird, sagt Premier Martin. Sie brauchen Bildung. Gesundheitsminister Stephen Donnelly macht deutlich, dass die Regierung handeln will, bevor es zu spät ist.
The hospital system, the schools, and the economy.
Krankenhäuser, Schulen, die Wirtschaft, sie alle sind nicht in der Krise. Wir reagieren nicht reflexartig auf eine Krise, sondern verhängen bewusst und gut überlegt Vorbeugungsmaßnahmen. 6 Wochen soll die irische Bevölkerung durchhalten, so der Appell von Premierminister Martin, damit die Vorschriften Anfang Dezember wieder gelockert werden können, wenn sich denn die Zahlen bis dahin verbessert haben. An jedem Einzelnen liege es jetzt, ob das gelingt.
The days are getting shorter. And colder.
Die Tage werden kürzer und kälter, aber auch wenn der Winter kommt, gibt es Hoffnung und Licht. Wenn wir uns in den nächsten 6 Wochen zusammennehmen, dann haben wir die Gelegenheit, Weihnachten in sinnerfüllter Weise zu feiern.
We will have the opportunity to celebrate Christmas in a meaningful way.
Zur Corona-Bekämpfung in Irland, das war ein Bericht von Christoph Heinzle. Wochenlang gab es im politischen Berlin Streit darüber, ob es nach der Aufdeckung rechtsextremer Chatgruppen von Polizisten in mehreren Bundesländern eine Studie zu Rechtsextremismus und Rassismus in der Polizei geben solle. Bundesinnenminister Horst Seehofer war entschieden dagegen. Jetzt hat man aber offenbar eine Kompromisslösung gefunden. Aus Berlin Georg Schwarte.
Sie reden miteinander in der Großen Koalition. Erst gestern Abend wieder Kanzlerin, Vizekanzler Scholz, Innenminister Seehofer. Überhaupt die beiden viel zu besprechen, denn da war ja der Streit über die von der SPD geforderte Studie über Rassismus in der Polizei.
Ich tue es im Augenblick jeden zweiten Tag, denn es wird ja eine Studie geben. Wir überlegen noch, wie wir sie nennen.
Sieh mal an, es wird eine Studie geben. Der zuständige Innenminister Seehofer schaute da heute erst einmal scheinbar überrascht.
Man ist im Feld der Überraschungen ja täglich neu mit Dingen konfrontiert.
Ja, das Feld der Überraschungen. Das Ding heute, die Meldung, Seehofer habe seinen Widerstand gegen so eine explizite Studie über Rassismus und Rechtsextremismus in der Polizei aufgegeben. Von wegen, sagt Seehofer, die Polizei habe Vertrauen und Solidarität verdient.
Die halten ja für uns den Kopf hin. Und deshalb gibt es keine Studie, die sich jetzt gegen die Polizei mit Unterstellungen oder Vorwürfen richtet.
Aber es wird Studien geben, gleich mehrere sogar. Als erstes eine bereits von Seehofer länger angekündigte über Alltagsrassismus in der Gesamtgesellschaft. Wirtschaft, Unternehmen, Behörden. Dann eine Studie über die Polizei. Was soll die nun klären? Hier betreten die Großkoalitionäre nun das Feld des Großkompromisses. Seehofers Lesart, eine Studie über den Polizeialltag kommt ganz allgemein.
Es geht los bei der Frage, welche Argumente führen dazu, dass junge Leute sich für diesen Beruf entscheiden? Weiter, welche Probleme ergeben sich aus der praktischen Polizeiarbeit im Verhältnis zur Gesellschaft insgesamt?
Wie ist es um die Gewalt gegen Polizisten bestellt? Aber am Rande geht es wohl auch um Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus und die Frage, wie kann Nulltoleranz dagegen bei Polizisten gesichert werden?
Deshalb wird auch eine solche Studie sicher sich damit beschäftigen, wie kann man sicherstellen, dass das auch in der Zukunft in den Sicherheitsbehörden gelebt wird.
Die Nulltoleranz gegen Rassismus, das ist nun keine explizite Rassismusstudie bei der Polizei, sondern das, was Olaf Scholz zuvor so umriss. Wir wissen noch nicht genau, wie wir die Studie nennen, aber sie kommt.
Also um jetzt mal das konstruktiv aufzulösen, muss einen Weg geben, der das möglich macht, dass die unglaublich große Mehrheit der Polizistinnen und Polizisten, die gute Arbeit leisten und sich sehr anstrengen und alles richtig machen, sich nicht mitgemeint fühlen, wenn man dafür sorgt, dass man rausfindet, dass es auch Dinge gibt, die ziemlich schlecht laufen, was sie auch tun.
Rechtsextremistische Chatgruppen bei der Polizei, rassistische Äußerungen, die Liste lang. Seehofer weigert sich weiter, von einem strukturellen Problem zu reden. 99,etwas% der Polizisten seien verfassungstreu.
Der New START-Vertrag gilt als letztes großes Abrüstungsabkommen zwischen den USA und Russland. Und auch dieser Vertrag droht auszulaufen. Der Kreml hat in den vergangenen Monaten immer wieder versucht, das Abkommen zu retten oder zumindest zu verlängern, um Zeit für Neuverhandlungen zu gewinnen. Heute überraschte Moskau mit einem weiteren Zugeständnis an die USA. Christian Nagel berichtet aus Moskau.
Noch vor einer Woche kam ein Einfrieren der Zahl der Atomsprengköpfe auf dem aktuellen Niveau für Moskau nicht in Frage. Eine entsprechende Forderung der US-Regierung wurde als inakzeptabel vom Tisch gewischt. Heute nun die überraschende Wende. Das russische Außenministerium erklärte, Russland sei bereit, eine solch politische Verpflichtung einzugehen, um das Auslaufen des Abkommens zu verhindern. Vielleicht aus einem einfachen Grund, weil die Zeit drängt. Der New START-Vertrag zur Begrenzung von Atomwaffen läuft Anfang Februar aus. Für taktische Verhandlungen, erklärt der langjährige russische Militärbeobachter Alexander Golz, sei kein Raum mehr. Die Experten im internationalen Recht gehen davon aus, dass selbst wenn heute oder morgen eine Entscheidung über eine Verlängerung des Abkommens fallen würde, noch anderthalb Monate ins Land gehen würden. Wenn wir den Vertrag bis zum 5. Februar nicht verlängern, besteht die Gefahr, dass der neue US-Senat eine neue Ratifizierung des Vertrags verlangt und dann können wir den Vertrag vergessen. Ein Risiko, das der Kreml offensichtlich nicht eingeht. Will. Seit Wochen und Monaten drängt man hier zumindest auf eine Verlängerung des Vertrages, um Zeit zu gewinnen für neue Verhandlungen, an denen die US-Regierung unbedingt auch China beteiligt sehen will. Vor einer Woche hatte Russlands Präsident Putin selbst noch einmal klargemacht, welch große Bedeutung der letzte verbliebene Abrüstungsvertrag habe. In all den Jahren hat der START-3-Vertrag ordnungsgemäß funktioniert und seine grundlegende Aufgabe erfüllt, das Wettrüsten einzudämmen und Waffen zu kontrollieren. Ein Wettrüsten, das Russland aus Sicht des Militärexperten Golz trotz aller Weiterentwicklungen seiner Atomwaffen nicht gewinnen könne. Für Russland ist der Vertrag extrem wichtig, weil er Obergrenzen für Atomsprengköpfe und Träger festlegt. Grenzen, die die Vereinigten Staaten viel leichter überschreiten können als Russland. Der Vertrag sei aber nicht nur für Russland wichtig, betont Golz, sondern für die ganze Welt. Insofern sei es auch hinnehmbar, dass man Trump mitten im US-Wahlkampf ein Geschenk mache. Donald Trump verwechselt immer noch den START-Vertrag mit dem Atomwaffensperrvertrag. Sein Wissen über das Thema ist praktisch gleich null. Aber er kann den Amerikanern sagen, ich habe eine Einigung mit den Russen erzielt, zu meinen Bedingungen. Das ist eine großartige Geschichte. Das US-Außenministerium signalisierte bereits Gesprächsbereitschaft. Man sei einem Deal sehr, sehr nahe, hieß es von amerikanischer Seite. Die verbleibenden Probleme könne man in den kommenden Tagen klären. Allerdings will Moskau keine weiteren Zugeständnisse machen. Und das, so Scholz, aus gutem Grund. Bisher haben die Parteien nicht bekannt gegeben, wie viele taktische Atomwaffen sie besitzen. Die Menge an Munition und Waffen, die eingefroren werden soll, ist also nicht bekannt. Das jetzige Zugeständnis sei eine nackte, reine Erklärung, die ohne zusätzliche Vereinbarung über Rüstungskontrollen folgenlos bliebe.
Die EU-Kommission hat Google schon lange im Visier und verhängte Milliardenstrafen wegen Verstößen gegen das europäische Wettbewerbsrecht. Google konnte das finanziell gut tragen und wehrt sich im Übrigen dagegen vor Gericht. Nun aber könnte es ernst werden für den Internetgiganten, denn das US-Justizministerium und 11 US-Bundesstaaten verklagen das Unternehmen wegen des Vorwurfs, es missbrauche seine marktbeherrschende Stellung als Suchmaschinenbetreiber. Aus Los Angeles, Marco Schuler.
Der Konzern wird beschuldigt, bei Suchergebnissen und im Werbegeschäft Konkurrenten systematisch benachteiligt zu haben. So soll Google mit seinen Einnahmen aus der Werbung Smartphone-Anbietern Milliardenbeträge gezahlt haben. Das Ziel, in den Browsern auf dem Handy als bevorzugte Suchmaschine eingestellt zu sein. Experten meinen, es könnte sich um das größte kartellrechtliche Verfahren in den USA seit Jahrzehnten handeln. Obwohl derzeit Wahlkampf ist, sind sich hier beide politische Lager einig. Der republikanische Senator Josh Hawley sagte, die Klage sei das wichtigste Kartellverfahren einer ganzen Generation. Im besten Falle drohen Google Milliardenstrafen. Im schlimmsten Fall könnte das Unternehmen aufgespalten werden. Ein Vorschlag lautet, dass es sich zum Beispiel von seinem Chrome-Browser trennt, der weltweit auf einen Marktanteil von fast 70% kommt. Das jetzige Kartellverfahren dürfte aber nur der Auftakt sein. Es wird mit weiteren Verfahren gegen Amazon, Facebook und Apple gerechnet.
Heute beginnt die neue Saison der Fußball Champions League. Es wird der Nachfolger des FC Bayern gesucht. Die Münchner selbst starten die Mission Titelverteidigung zwar erst morgen Abend gegen Atletico Madrid. Dafür aber sind zwei andere Bundesligisten heute schon dabei. Borussia Dortmund und RB Leipzig. Moritz Kühn berichtet.
Für die Dortmunder ist es das Wiedersehen mit Ciro Immobile. Er hat sich bei Lazio Rom mittlerweile zum Weltklasse-Stürmer entwickelt. 36 Tore in der vergangenen Saison, eine absolute Topmarke. Dessen ist sich auch Abwehrchef Mats Hummels bewusst.
Wir wissen um seine ungemein hohe Qualität im Abschluss. Sucht sehr schnell den Abschluss auch, also hat einen hervorragenden Volley, ist sehr zielstrebig und ich glaube, dass es eben relevant ist, dass wir ihm nicht allzu viele Chancen geben, weil er eben vor dem Tor dann noch eher eiskalt unterwegs ist seit ein paar Jährchen.
Seit ein paar Jährchen, aber nicht während seiner Zeit beim BVB. 2015 war die Beziehung zwischen Immobile und den Dortmundern vorbei, nach nur einem Jahr und drei mickrigen Bundesligatoren. Aber viel Zeit, sich über Immobiles neue Torjägerqualitäten Gedanken zu machen, blieb BVB-Trainer Lucien Favre nicht. Er selbst hat mit großen Personalproblemen zu kämpfen.
Wir haben vorne viele Möglichkeiten, im Mittelfeld auch, in der Abwehr. Wir haben keine Möglichkeit, klar, weil wir haben wenig Innenverteidiger momentan, durch Verletzung und so.
Unter anderem fallen die Abwehrspieler Sagadou, Schulz und Schmelzer aus. Dortmund muss also kreativ sein, um die schwere Aufgabe bei Lazio Rom zu bestehen. Deutlich einfacher hat es dagegen RB Leipzig. Gegner, der türkische Meister Başakşehir, der in dieser Saison in der Liga im Abstiegskampf steckt. Trotzdem glaubt Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann nicht an einen Spaziergang.
Ohne jetzt zu behaupten, sie sind ein bisschen weniger motiviert in der Liga, aber die sind gerade Meister geworden und jetzt kommt die Champions League und ich glaube, dass da die Motivationsstufe schon nochmal ein, zwei Steps mehr ist und demnach sind wir gut drauf vorbereitet und dann glaube ich, dass die Idee, die wir entwickelt haben, gut ist und wir das Spiel auch gewinnen können.
Ein Sieg ist eigentlich Pflicht, denn ansonsten wird es für die Leipziger ein noch größerer Kraftakt, die schwere Gruppe mit Paris Saint-Germain, Manchester United und Başakşehir zu überstehen.
Die Auftaktspiele von RB Leipzig und Borussia Dortmund in die neue Champions-League-Saison werden um 21 Uhr angepfiffen. Und das war's mit dem Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Bosse.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.